Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christine Jansson, ich bin Tantra-Lehrerin, Buchautorin und ich begrüße dich zu meinem Podcast Tantra to go. In meinem Podcast möchte ich Menschen dazu inspirieren, mehr Lust zu bekommen auf die Liebe, auf Sexualität, mehr Bewusstheit zu entwickeln, mehr Freude am Leben zu haben. Im Tantra ist es so, dass alle Gefühle, dieses ganze Spektrum der Gefühle, willkommen geheißen wird. Normalerweise ist es so, manche Gefühle finden wir toll und manche Gefühle finden wir nicht so toll. Es ist toll in unserer Gesellschaft, immer gut drauf zu sein, Spaß zu haben, aber so ist es halt nicht. Es gibt auch die Gefühle der Traurigkeit, die Gefühle des Schmerzes und Ängste. Und genau mit diesem Gefühl, nämlich dem Thema Angst, befassen wir uns heute in diesem Podcast. Wovor haben wir Angst? Wozu dient die Angst? Und wie kann man die Angst transformieren, um durch die Angst wieder in Fluss zu kommen, wieder in die Freude zu kommen? Darum geht es im heutigen Podcast und ich habe eine tolle Expertin eingeladen, Alexandra Holste, die sich sehr gut in ihrer Praxis mit Ängsten und Phobien auskennt. Lasst euch inspirieren. Hallo und herzlich willkommen, lieber Alex. Schön, dass du heute da bist.
Christine, ich freue mich auch, dass ich jetzt heute bei dir bin.
Alex und ich, wir kennen uns, Alex heißt eigentlich Alexandra Holste, wir kennen uns schon sehr, sehr lange, seit, glaube ich, 30 Jahren, oder?
Über 30
Jahre. Über 30 Jahre. Alexandra Holste ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, Hypnosetherapeutin und Coach und sie kennt sich besonders gut aus mit Ängsten und Phobien. Liebe Alex, hast du auch das Gefühl, dass das im Moment steigt, dass sehr viele Menschen unter Ängsten leiden?
Ja, ich glaube schon, dass es mehr wird, aber ich glaube einfach, früher war es nur nicht so in der Öffentlichkeit wie jetzt.
Also du glaubst einfach, weil man mehr drüber spricht, über Ängste, dass du deshalb auch mehr Klienten in deiner Praxis hast?
Auch, aber es sind natürlich auch die Zustände auf der Welt, die das auch verändern.
Genau, was sind denn die Gründe für die Ängste? Oder was sind es überhaupt für Ängste, was die Leute haben?
Also da gibt es sehr viele. Es gibt eine generalisierte Angststörung. Das ist eine Angst vor vielen verschiedenen Dingen und die gar nicht an irgendwas festzumachen ist. Das kann eine Angst sein, wenn man die Haustür verlässt oder eine Angst sein, wenn man mit Menschen zusammen ist. Das ist nicht so direkt an irgendwas festzumachen. Und dann gibt es Phobien. Phobien sind immer objektbezogen, wie zum Beispiel eine Flugangst oder eine Höhenangst, eine Spinnenphobie, Zahnarztphobie. Sowas ist auch sehr häufig und Panikattacken sind auch sehr häufig.
Ich habe das Gefühl, wenn ich so mit Klienten oder auch Bekannten spreche, dass in der Tat, du hast es eben schon angesprochen, denen geht es nicht so gut. Wirken depressiv oder haben auch Ängste. Und ich habe auch das Gefühl, das hat sich verändert, weil unsere Welt sich verändert hat. Viele meiner Klienten haben Sorge, finanzielle Sorgen, weil wir eine Inflation haben, weil wir mehr Krieg haben als früher. Sind das so die häufigsten Ursachen für Ängste oder liegt das oft auch in der Kindheit?
Also ich glaube sowieso, dass die meisten Ängste in den ersten 7 Jahren entstanden sind. Also zumindest kenne ich das so aus meinen Ausbildungen, dass das so ist, dass eigentlich alles sehr früh entsteht. Das ist eher so, dass es jetzt wieder nach oben kommt. Das kommt an die Oberfläche dadurch, wenn alles so unsicher ist in der Welt, durch Inflation, durch Kriege und natürlich auch dadurch, dass einfach in Deutschland auch nicht diese Einbindung ist in die Familie. Es ist einfach nicht so da. Ja, viele Menschen sind hier ganz allein, die haben niemanden. Da ist keine Familie, keine Kinder, kein Partner. Dann haben sie oft große berufliche Probleme, sind im Burnout ganz oft. Und deshalb, denke ich, nimmt das schon zu.
Ja, du hast eben was sehr Interessantes gesagt. Du hast gesagt, die Wurzeln, die Ursachen von Ängsten liegen oft in der Kindheit, aber oft sind sie versteckt. Aber sie können getriggert werden oder ausgelöst werden, wenn alles zum Beispiel im Außen unsicherer ist oder wenn zum Beispiel auch eine Trennung ist vom Partner oder irgendetwas im äußeren Leben zusammenbricht. Würdest du das so sagen?
Ja, aber die können auch einfach so sich zeigen. Manchmal ist auch die äußere Welt, was ich oft erlebe bei Klienten, in bester Ordnung und das ist alles wunderbar und der Beruf läuft gut, die Partnerschaft läuft gut, die Kinder sind in Ordnung und es kommt eine ganz große Phobie auf einmal zum Vorschein. Und der Mensch hat zum Beispiel eine Sozialphobie, kann das Haus nicht mehr verlassen. Das gibt's auch. Das ist nicht immer daran festzumachen, dass außen was zusammenbricht.
Was sind denn die häufigsten Ängste?
Die häufigsten Ängste. Also es ist so, dass im Grunde jede Angst geht auf die Angst vorm Tod zurück. Das ist immer das Gleiche eigentlich. Also eine Flugangst ist die Angst vorm Sterben. Eine Höhenangst ist die Angst abzustürzen. Und auch eine Angst, zum Beispiel verlassen zu werden, hat auch sowas, dann bin ich allein und sterbe. Also darauf geht eigentlich alles zurück. Am Ende jede Angst.
Das ist interessant, dass du sagst, letztendlich ist es immer mit der Angst vom Tod verbunden oder so eben die Angst, die Grundlage der Existenz zu verlieren.
Genau, oder auch eine finanzielle Sorge hat ja diese Angst auch. Am Ende lerne ich dann vielleicht auf der Straße und sterbe. Auch das ist sowas. Oder selbst eine Spinnenphobie hat sowas. Weil ich es erzählte mir eine Frau, die eine sehr intelligente Frau, aber sie hat diese irrationale Fantasie einfach, dass die Spinne sie tötet, was in manchen Ländern auch möglich ist, aber in Deutschland jetzt nicht wirklich oft, ja. Und es war aber bei ihr so, da verschiebt sich auch manchmal was.
Ah, das finde ich jetzt sehr spannend, was du sagst, weil ich glaube, in unserer Gesellschaft wird der Tod tabuisiert. Ich habe eine Weile in Indien gelebt. Und da war der Tod allgegenwärtig. Da wurden Menschen verbrannt. Das ist ein Teil einer Sterbezeremonie bei den Hinduisten. Und du wurdest damit konfrontiert, auch Elend und Leid. Es gab ja viele Bettler auf der Straße. Das hast du alles gesehen. Während hier in unserer westlichen Welt, auch in Deutschland, habe ich das Gefühl, Tod ist ein Tabuthema. Man redet nicht darüber, jeder will ja auch jung und schön aussehen. Das ist ja auch nochmal ganz wichtig, sich zu optimieren. Da werden Schönheits-OPs gemacht. Und letztendlich sieht man nicht unbedingt jünger und schöner oft auch aus danach. Aber das ist auch eine Form, die Vergänglichkeit aufrecht aufzuhalten. Und das funktioniert ja nicht. Hast du auch das Gefühl, dass eben die Auseinandersetzung mit dem Tod wichtig wäre, um vielleicht auch diesen Ängsten vorzubeugen?
Ja, bestimmt. Aber ich glaube nicht, dass es in dieser Kultur noch irgendwann mal stattfinden wird. Im Gegenteil, das wird ja super gut verdrängt und auch jeder Wagen mit einem Toten, wenn ein Toter abgeholt wird zum Beispiel, ist mit Vorhängen verdeckt. Also das Gegenteil von Indien, wo die frei rumgefahren werden. Ja, ne? Also es ist hier eben so, dass das, da wird nicht drüber gesprochen. Und es gibt natürlich auch Ängste, die ganz konkret sind. Ja, zum Beispiel, dass jemand hat einfach was erlebt bei einem Flug, das Triebwerk hat gebrannt und der Flieger musste umdrehen und wieder landen und hat danach eine Flugangst. Also manche Dinge sind auch ganz einfach nachzuvollziehen oder auch dann ganz einfach aufzulösen, durch die Hypnose.
Aber lass uns kurz nochmal beim Thema Tod bleiben, weil ich finde das ganz wichtig. Denn da schließt sich mal auch der Kreis zu Tantra. In Tantra gab es, ist ja eine spirituelle Bewegung, die gibt es seit über 2000 Jahren, da gab es auch tantrische Gruppen, die haben speziell auf Friedhöfen Zeremonien abgehalten, haben zum Beispiel auch mit als Accessoires haben sie eben auch mit Totenschädeln meditiert, um sich eben mit dem Sterben und mit der Vergangenheit, mit der Vergänglichkeit auseinanderzusetzen. Also ich glaube, in dem Moment, wo man eben auch sich mit dem Leben auseinandersetzt und das Leben anerkennt mit allem, was ist, dann kann man sich oder sollte man sich eben auch mit dem Sterben auseinandersetzen. Und all das ist eben auch ein Teil von Tantra. Und ich glaube, die meisten Menschen haben die Anbindung verloren zu dem Kreislauf und dem Rhythmus des Lebens. Du hast eben schon gesagt, es gibt ja auch andere Auslöser, zum Beispiel ein traumatisches Erlebnis. Ja, jemand hat einen unruhigen Flug gehabt, hatte um Gottes Willen Angst, er stürzt sich vielleicht ab und dann entwickelt er zum Beispiel danach eine Angst vor Flugangst. Ja?
Ja, vom Sterben.
Vom Sterben auch, aber eben auch vom
Fliegen. Ja, das ist aber eine posttraumatische Störung.
Das ist was Spezielles. Genau, ja. Genau. Oder du hast vorhin auch gesagt, die Angst, so eine Sozialphobie. Irgendwann traut sich der Mensch nicht mehr aus dem Haus. Kannst du da mal ein Beispiel nennen, ohne jetzt natürlich Namen zu nennen? Oder wie könnte das aussehen?
Tja, das beginnt meistens so, dass der Mensch sich zurückzieht und seine Kontakte vernachlässigt, auch mit Freunden, dass sowas wie in ein Restaurant zu gehen mit mehreren nicht mehr möglich ist. Und das kann sehr plötzlich kommen und in jedem Alter. Also das geht bei 25-Jährigen genauso wie bei 70-Jährigen. Das ist nicht abhängig davon. Und das kann so weit gehen, dass die Menschen nicht mehr das Haus verlassen können und müssen dann oft lange stationär auch in der Klinik bleiben. Es kann auch bei manchen so sein, dass sich das so im Rahmen hält, dass die ganz gut damit leben können, aber sich sehr isolieren. Das gibt's auch. Leben dann einfach sehr zurückgezogen, haben vielleicht ein, zwei Kontakte und mehr ist nicht möglich. Und das ist aber schon ein Riesenakt, zum Beispiel in den Supermarkt einkaufen zu gehen. Das ist dann schon teilweise einfach mit einer ganz großen Angst und Panik verbunden.
Ich verstehe. Ja, ich kenne auch Leute, die trauen sich nicht mehr, ans andere Ende der Stadt zu gehen. Die bleiben nur noch in ihrem Viertel oder nur noch um die Ecke im Supermarkt. Ganz, ganz schlimm. Und das Dramatische ist ja, ich glaube, wenn man dieser Angst nachgibt, dann wird der Radius ja immer kleiner. Ja? Zuerst ist es vielleicht die Angst, ich traue mich nicht mehr mit dem Zug in eine andere Stadt zu fahren. Irgendwann traut sich derjenige oder diejenige vielleicht gar nicht mehr ans andere Ende der Stadt zu fahren oder irgendwann traut man sich gar nicht mehr vor die Tür zu gehen. Was machst du mit den Leuten? Arbeitest du an der Kindheit oder wie kann man solchen Menschen helfen?
Also es ist unterschiedlich. Da gibt es verschiedene Techniken. Ich mache ganz viel auflösende Hypnose. Das habe ich von einem Arzt in Hamburg gelernt und gehe dann schon
Eine auflösende Hypnose?
Das ist eine Hypnose ohne Suggestion. Also ich suggeriere den Menschen nichts, weil das in der Regel nicht nachhaltig ist. Manchmal wirkungsvoll, aber nicht nachhaltig, sondern wir gehen an die Ursache und sehen, woher das kommt. Weil auch eine Sozialphobie entsteht meistens nicht erst spät, sondern in frühen Kindheitsjahren. Und das kann man relativ gut sehen, woher das kommt und was da passiert ist und kann das auch da dann verändern.
Also nochmal reingehen, natürlich in einem sicheren Rahmen in dieses Trauma.
Ja, verschiedene Arbeiten, ja. Es gibt ganz verschiedene Techniken und die kann ich jetzt nicht so alle im Einzelnen sagen, aber das haben soll, es gibt sehr viele Möglichkeiten, ja.
Genau. Aber wenn du jetzt nicht mit Hypnose arbeitest, wie kannst du Menschen noch helfen, die Ängste haben? Und es ist ja auch so, du hast vorhin den Ausdruck generalisierte Angst genommen, dass es oft nicht nur eine Angst ist, oder?
Es gibt halt in der Verhaltenstherapie ganz viele Methoden. Ganz zum Beispiel so eine Methode, wenn jemand jetzt akut Angst hat, er soll sich irgendwo hinsetzen und vier Dinge benennen im Raum. Einfach sagen, hier steht ein Tisch, hier steht ein Stuhl, hier ist der Boden und das hilft manchmal schon. Oder auch verlängertes Ausatmen hilft manchmal schon so für den Moment. Das löst nicht das Problem, aber es ist für den Moment dann manchmal ganz sinnvoll, so ein paar Kleinigkeiten zu machen.
Das finde ich jetzt auch sehr interessant und da ist eben auch eine Verbindung, wie zum Beispiel der Weg des Tantra auch helfen kann, weil du sagst, im Augenblick zu sein, präsent sein, sich wieder auf die sinnliche Wahrnehmung des Körpers zu konzentrieren. Und das ist ja auch das, was wir im Tantra ganz viel machen, indem wir uns auf die Sinne konzentrieren.
Ja, und es ist oft in so Momenten der Panik, ist überhaupt keine Erdung vorhanden. Also das ist, als würde man über den Boden schweben. So fühlt man sich dann, ja? Also was ich so höre. Da ja. ist nichts, da ist gar keine Verwurzelung mehr da. Das ist einfach weg.
Ja.
Da ist man so wie so ein Spielball, sagen die meisten. Das wäre einfach nur noch, ich hoffe, dass ich das irgendwie überlebe. Und es ist auch immer wieder, dass Menschen denken, sie haben einen Herzinfarkt, werden dann auch mit Notarzt in die Klinik gefahren und es war eine Panikattacke und das Herz ist kerngesund. Das kommt nicht selten vor.
Ja. Also das finde ich eine super Hilfestellung, wenn man vielleicht so eine Angst- oder Panikattacke hat, dass man speziell eben auch sich konzentriert auf das Hier und Jetzt. Vier Dinge, hast du gesagt, im Raum ganz bewusst wahrnehmen und benennen. Soll man das laut aussprechen oder einfach nur für sich?
Man kann es auch für sich machen. Wenn man jetzt in der Gruppe ist und man will, dass niemand mitbekommt, ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn man sagt, ich sehe hier den Tisch und ich sehe hier den Stuhl. Kommt vielleicht ein bisschen komisch dann rüber. Aber wenn man jetzt alleine ist, kann man das machen. Und man kann auch dann sagen, zum Beispiel, welche Farben sehe ich in dem Raum und mal schauen, was für Farben nehme ich da wahr. Gibt es hier vielleicht irgendwo eine Wand, die gestrichen ist oder so? Und das lenkt den Geist so ein bisschen ab.
Genau, das ist das eine. Es lenkt ab, ja.
Hilft aber nur für den Moment.
Ja, es hilft für den Moment, aber es erdet dich auch, ja, wie du gerade gesagt hast.
Auch nur für den Moment.
Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn man lernt, das ist ja auch eine Übungssache, ja, dass du mehr präsent bist in deinem Körper, ganz bewusst die Füße unter dem Boden spürst, ganz bewusst die Sinneswahrnehmung trainierst, was wir ja im Tantra auch immer wieder machen, dass du ganz bewusst riechst, dass du schmeckst, dass du siehst und das eben auch sehr achtsam bewusst wahrnimmst, dass du eine größere Erdung hast und dass du dich mehr in deinem Körper in Harmonie befindet.
Es ist auf jeden Fall kein Fehler. Nur ist es oft so, dass Menschen das jahrelang gemacht haben, auch in Verhaltenstherapien waren und trotzdem nicht weiterkommen. Das kenne ich halt auch, ja. Also das gibt's auch. Manchmal hilft das. Bei manchen Menschen wirkt das, bei manchen nicht.
Ja.
Ich glaube, das ist unterschiedlich. Es gibt auch manche, da wirkt es eben nicht. Und dann, ja, probieren sie andere Dinge aus. Ja. Aber es ist auf jeden Fall kein Fehler, sowas auszuprobieren. Also es ist schon gut, das zu machen.
Auf alle Fälle. Und es ist ja auch sicherlich, es ist auch schwierig für die Angehörigen, wenn zum Beispiel jetzt jemand nicht aus dem Haus mehr sich traut, dann schränkt sich ja auch der Lebensradius der anderen ein.
Immer. Also egal, ob bei Depressionen, bei Ängsten, die Angehörigen sind immer in einer gewissen Weise wie Co-Abhängige praktisch, ja. Die sind immer mit betroffen.
Hast du da auch eine Idee, wie sich jetzt jemand verhalten soll? Das, sagen wir mal, die Frau traut sich nicht mehr aus dem Haus. Was könnte der Partner oder die Partnerin dann machen?
Die müssen in der Regel auch Therapien machen. Also die sind meistens so belastet, dass sie das auch nicht schaffen.
Sollen die ihr Leben einfach weiterleben und dann eben alleine weggehen? Oder sollen die sich dann eben auch zu Hause mehr aufhalten?
Das kann man so generell nicht so sagen. Vielleicht beim einen ist es ganz gut, wenn man ein bisschen in die Konfrontation geht, je nachdem, wie der Mensch funktioniert. Beim anderen nicht. Aber sie sind in jedem Fall betroffen.
Die sind das.
Das geht nicht anders. Ja, und das ist einfach schwierig, ja. So mit Alkoholikern auch zum Beispiel, ja. Das sind immer Co-Abhängige auch, die Partner.
Genau.
Auch wenn sie selbst nicht trinken und so ähnlich ist das auch da, ja.
Genau. Eben hast du ein wichtiges.
Die brauchen auch Hilfe.
Richtig. Ein wichtiges Stichwort gegeben. Es ist wie eine Codependency, eine Co-Abhängigkeit. Und ich glaube, wir dürfen uns immer wieder auch bewusst machen, egal welche Verbindung wir zu anderen Menschen haben, wir selbst sollten uns immer am allernächsten sein. Selbst wenn meine Partnerin oder mein Partner jetzt ein Problem hat, sollten wir dieses Problem nicht zu unserem machen.
Ja, aber es ist schwierig.
Es ist schwierig und da kann man sich auch Hilfe holen. Aber auf alle Fälle ist es wichtig, sich selbst nicht zu verlieren.
Also sinnvoll ist es, wenn Angehörige, gerade wenn das sensible Menschen sind, wenn die sich selbst Hilfe holen. Das ist immer sehr sinnvoll. Wenn die auch sehen, dass sie irgendwas machen, was ihnen hilft.
Was, also wenn die jetzt zu dir kommen würden, was würdest du den Angehörigen raten oder die jetzt?
Ich würde sehen, wo das Thema bei ihnen ist, weil die haben ja auch was damit zu tun.
Klar, man sucht weil sich die Menschen nicht
einfach. Die haben ja auch in irgendeiner Weise das in sich selbst, sonst wären sie nicht mit so jemandem zusammen. Also da ist ja auch irgendeine Resonanz da. Muss ja nicht sein, dass sich das so äußert und dass derjenige jetzt, muss ja keine Panikattacken haben oder sowas ähnliches, aber trotzdem würde ich dann sehen, was ist bei ihm selbst das Thema auch. Und ansonsten, ja, das ist nicht einfach. Also auch da wirklich bei sich zu bleiben, ist nicht einfach.
Genau. Und ich glaube, es ist auch wichtig, auch prinzipiell haben Ängste ja auch eine Funktion. In der Angst an sich ist ja erst nichts, auch erstmal nichts Negatives. Da ist ja ein Teil von uns, der uns vielleicht auch beschützen möchte vor negativen Erfahrungen oder uns eben auch das Überleben ermöglichen möchte. Also in früheren Zeiten, wenn wir irgendwo einen Tiger, wenn die Menschen einen Tiger gesehen haben und Angst bekommen haben, dann hat ihnen das auch den Impuls gegeben, wegzulaufen. Also
ja, und jetzt bei einer Sozialphobie ist es dann zum Beispiel ja kein gesunder Impuls.
Genau.
Das
heißt, an sich ist Angst ja nichts Schlechtes. Aber
wenn sie gerechtfertigt ist.
Ja, aber eben wenn sie chronisch wird zum Beispiel oder wenn der äußere Anlass nicht mehr
übereinstimmt. Das ist ja zum Beispiel eine Höhenangst ist in einer gewissen Weise gesund. Weil wenn wir die nicht hätten, würden wir ständig abstürzen. Wir würden andauernd irgendwo runterfallen.
Genau.
Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel einfach nicht in den ersten Stock laufen kann, weil er vom Balkon nicht runtergucken kann oder auf keine Leiter mehr steigt oder generell so eine Panik hat vor Höhe, dann wird es schwierig einfach. Also es ist immer so, wenn eine Phobie oder eine Angst das Leben beeinträchtigt auf eine negative Weise, dann ist es eigentlich gut, sich Hilfe zu holen. Weil Tiger, solche Situationen, die haben wir hier nicht so oft. Und wenn die da ist, ist sie ja auch gesund, die Angst, dass
eben
dann wegläuft.
Das meinte ich. Angst ist an sich, du hast ja ein schönes Beispiel eben mit der Höhenangst genannt, an sich ist Angst nichts Schlechtes, weil sie will uns ja eigentlich auch dienen und nützlich sein. Aber wenn es das Leben beeinträchtigt und wenn es eben auch eine chronische Angst wird, dann sollte man sich Hilfe holen, auf alle Fälle.
Was ganz wichtig bei den Ängsten ist oder auch generell bei diesen Themen, auch Ängsten, auch Depressionen, ist immer, die Menschen wollen es weghaben und alles, was wir weghaben wollen, bleibt. Ja. Das ist das Problem. Weghaben wollen heißt, es bleibt und wird sogar stärker. Also es geht immer darum, erstmal auch das zu akzeptieren, auch wenn es schwer ist. Ja?
Ja.
Und dieser Angst zu sagen, okay, du bist jetzt da, also sie ist ja da. Und wenn ich sie weghaben will, ist sie trotzdem da. Und da gibt es ja diesen Satz, wenn du ein Problem hast und willst es nicht, hast du schon zwei. Und so ist das auch.
Sehr guter Satz.
Ja, und genau. So ist das. Und deswegen ist es der erste Ansatz, ist immer, das erstmal zu akzeptieren, was da ist. Und das nicht weghaben wollen.
Genau.
Ich glaube, das haben wir nicht gelernt.
Richtig.
Ja, das lernt man nicht in der Schule.
Genau. Das ist was ganz Wesentliches. So wie wir nicht gelernt haben, uns mit dem Tod auseinanderzusetzen, wollen wir eigentlich auch keine negativen Gefühle haben. Aber was du sagst, das ist so richtig, ist zunächst einfach mal zu akzeptieren. Angst ist da und in dem Moment fällt auch ein bisschen oder kann auch ein Stressfaktor abfallen, indem man es einfach erstmal akzeptiert.
Ja, wir haben das so gelernt. Das ist schon in der Grundschule so.
Dass man keine Angst haben darf.
Ja, und wenn du was nicht haben darfst, willst du es weghaben und willst es loshaben. Sonst bist du ein Feigling oder sonst stell dich nicht so an. Das geht ja ganz früh los und das ist bei Erwachsenen nicht anders. Ja, ich habe das immer, dass Leute sagen, können Sie es mir jetzt bitte wegmachen? Ja, das ist immer das Erste, was kommt. Egal, ob das Raucher sind, ob das Phobien sind, können Sie es mir bitte ganz schnell wegmachen. Und so funktioniert es aber nicht.
Hm. Sind es denn mehr Frauen oder mehr Männer, die Ängste haben?
Ist gleich.
Ich glaube, Männer werden ja noch mehr dazu erzogen, dass sie Ängste nicht haben dürfen.
Es kommen in der Regel mehr Frauen, aber das heißt nicht, dass die Männer weniger Ängste haben.
Sie kommen halt einfach nicht zu dir.
Ich meine das manchmal weniger, aber ich habe auch viele Männer. Also das sind schon, das ist eher die Frauen, das ist einfach akzeptierter in der Gesellschaft. Wenn eine Frau jetzt sagt, ich habe Angst, dann ist das okay. Und ich habe ja auch verschiedene Nationalitäten, die so kommen. Und da gibt es dann welche, da ist das überhaupt nicht geduldet, Angst zu haben. Ja. Zum Beispiel in Pakistan ist das nicht so angesehen, wenn man Angst hat.
Ah, ich verstehe.
Die müssen stark sein, die Familie ernähren. Also was ich jetzt so höre von Klienten, ich wusste das vorher so auch nicht, dass die keine Angst haben dürfen.
Also ein ganz wichtiger Teil, sich zunächst mal so zu akzeptieren, wie man ist.
Wir leben leichter gesagt als getan, ja.
Genau, aber auch wenn es schwierig ist, so würde eben ein Weg der Transformation und der Veränderung stattfinden können. Weil wir leben in einer Gesellschaft, in dem wir in einem Optimierungswahn sind. Wir wollen eigentlich immer gut drauf sein. Deshalb nehmen viele Menschen auch Psychopharmaka, sicherlich auch weißt aus deinem Kundenkreis. Und wir wollen es weghaben, anstatt sich dem zunächst mal zu stellen. Es wahrzunehmen, es zu beobachten. Und das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Übung im Tantra. Man nennt es Witnessing, also der Beobachtung. Die Gefühle zu beobachten, sich nicht zu identifizieren mit dem Gefühl, sondern es einfach erstmal nur wie so ein Beobachter, ein Außenstehender wahrzunehmen. Und in dem Augenblick, wo du spürst, du bist nicht das Gefühl, hast du auch ein anderes Verhältnis dazu. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Schritt.
Ja, also ich mache ja auch so Greater Coaching, da gibt es so eine Technik, die liegende Acht, und da geht es auch darum, diese Gefühle erstmal im Körper wahrzunehmen.
Sehr gut.
Und wo die sind, wo sitzen sie, wie fühlen die sich an, auf einer Skala von 0 bis 10, wie stark sind sie, und dem Gefühl auch ein Bild geben, was da genau passiert. Und das hilft manchmal schon so ein bisschen.
Genau. Das ist ein sehr guter Ansatz auch. Und da kommen wir auch wieder auf die körperliche Wahrnehmung, wie du vorhin auch gesagt hast, wenn man eine Panikattacke hat.
Jede Angst sitzt irgendwo im Körper. Genau. Ja.
Vier Gegenstände sehen und benennen, so eben auch den Körper bewusst spüren und wahrnehmen. Und sich selbst wahrnehmen und beobachten, ohne sich zu identifizieren. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ja, Alex, hast du vielleicht noch irgendeinen Tipp, irgendetwas, was du Menschen mitgeben könntest, die Ängste haben? Du hast vorhin das Atmen nochmal erwähnt. Da gibt es auch eine Übung, die man machen kann, wo sich das Nervensystem beruhigt.
Ja, man kann zum Beispiel durch die Nase einatmen, dann kurz anhalten und dann ganz langsam ausatmen. Also wirklich 3-4 Mal so lang ausatmen wie einatmen. Und das 5 Minuten lang.
Aha.
Und das ist gut, ja.
Was passiert da im Körper?
Der Parasympathikus.
Also der Parasympathikus wird gestärkt.
Also das Nervensystem beruhigt sich.
Ja. Also einmal
gut bei Flugangst. Auch
akut. Ah, sehr gut. Also ich wiederhole es nochmal. Einmal einatmen, kurz anhalten und dann sehr viel länger kommt die Phase des Ausatmens.
Genau, und das am besten so, also durch die Lippen, so mit so einem, das funktioniert auch sehr gut. Das nennt man auch die Bienenatmung. Rebreathing. Dass es ganz langsam die Luft rausgeht.
Also einatmen, anhalten und
noch. Und dann geht es schon automatisch langsam.
Das funktioniert. Sehr guter Tipp. Ja, Alice, ich danke dir. Ich hoffe, du hast noch ein paar Termine frei. Ich werde deine Webseite in den Shownotes bekannt geben. Also Alex macht das super toll, ist eigentlich schon über Wochen und Monate oft ausgebucht. Aber ihr werdet bestimmt noch einen Termin kriegen. Und sie macht das wirklich sehr, sehr gut. Und ich wünsche euch eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.